D-Radio Wissen. Online-Talk.
Mit der Porträtausgabe. Mein Name ist Konstantin Zurawski und ich hätte mich gefreut, live mit Sascha Bors vom Blog Gestern Nacht im Taxi aus Berlin zu sprechen. Sascha ist leider seit Freitagabend so heiser, dass man ihm eine Stunde Reden nicht hätte zumuten können. Im schlechtesten Fall hätten wir ihn auch gar nicht verstanden. Deshalb verschieben wir das Gespräch mit ihm und senden eine Wiederholung. Aber auch die ist interessant. Im Juli 2010 war Thomas Knüwer bei meinen Kollegen Andreas Noll und Thomas Reintjes zu Gast. Thomas Knüwer sorgt ja gerade für viel Aufsehen, indem er die aktuelle Diskussion um das Urheberrecht in seiner alten Zeitung Handelsblatt kritisch beleuchtet. Hintergründe zu seiner Person und zum Thema Blogs gegen klassische Medien gibt's also jetzt bei uns im Online-Talk vom 24. Juli 2010 mit dem Gast Thomas Knüwer.
Herzlich willkommen zum Online-Talk von D-Radio Wissen, heute aus Köln mit einem Gast aus Düsseldorf und Andreas Noll am Mikrofon. Unser Gast aus Düsseldorf hat im Lotto gewonnen. Im Grunde war es der Hauptgewinn, 6 richtige, und er hat diesen Gewinn nicht genossen, sondern er hat ihn wieder zurückgegeben. Das ist eine Interpretation seines Lebens. Ich freue mich auf 55 spannende Minuten mit dem Blogger und Berater für das digitale Zeitalter, so muss es heißen. Danke fürs Kommen, Thomas Knüwer.
Schönen guten Morgen.
Bei mir im Studio außerdem Thomas Reintjes, Mitglied des Webschau-Teams von D-Radio Wissen seit der ersten Stunde. Thomas ist heute zuständig für die aktuellen Themen im Netz. Hallo Thomas.
Hallo.
Unser Gast Thomas Knüwer hat früher einmal im Lotto gewonnen. Der 41-Jährige selbst würde es vermutlich so nicht bezeichnen, aber viele junge Journalisten würden das tun. Denn Thomas Knüwer hatte eine Festanstellung als Redakteur beim Handelsblatt. Er hatte ein renommiertes Medium im Rücken und Sicherheit. Diese Sicherheit hat Knüwer aufgegeben, um als Blogger auf eigenen Füßen zu stehen. Eine Entscheidung, über die man sprechen muss. Und das wollen wir heute tun. Wie lebt ein freiberuflicher Blogger in Deutschland? Noch dazu einer, der scheinbar ungeduldig auf das Ableben der Zeitungen wartet. Aber wir wollen nicht nur über große Netz- und Medienpolitik sprechen. Wir hier im Studio wollen an diesem Samstagvormittag auch die Hausarbeit nicht zu kurz kommen lassen. Wir werden uns später über das Stricken unterhalten, ein typisches Männerthema also. Und für die weiblichen Fans von D-Radio Wissen gibt es Rezepte. Das Sommerrezept des Jahres, sagt zumindest Thomas Knüwer, sehr lecker mit Zucchini. Genug der Vorrede. Thomas Knüwer, die zweite Ausgabe des Kölner D-Radio Wissen Online Talks. Sie stehen mit beiden Füßen im Leben als Blogger, verdienen damit ihr Geld mit Beratung und mit dem Bloggen. Wir kommen auf den kurzen Fragebogen mit kurzen Antworten. Damit haben wir beim letzten Mal schon angefangen. Das wollen wir heute weiterführen. Seit wann sind Sie online?
Das kann ich relativ genau sagen, seit 1992.
Mac oder Windows?
Mac.
Google Phone oder iPhone?
iPhone.
Teamplayer oder Einzelkämpfer?
Geistig Teamplayer, aber derzeit als Gründer Einzelkämpfer.
Journalist oder Blogger?
Das ist ungefähr so wie Wasser oder Steak. Also das hat eine hat mit dem anderen eigentlich nichts zu tun. Es gibt Journalisten, die können Blogger sein. Das geht, ehrlich.
Okay, jetzt etwas mehr Informationen, Sätze zum Vervollständigen. Ohne Blogger wäre die Welt
langweiliger.
Blogger sind viel zu häufig davon überzeugt, dass
WordPress die einzig mögliche Plattform ist.
Blogger und politische Macht ist wie
Demokratie.
Ohne Spiegel Online hätten viele Kollegen keine
Möglichkeit zum Abschreiben.
Auch als Blogger habe ich noch ein Jahresabo von
Monopol, dem wunderbaren Kunstmagazin, dem Time Magazine seit Schulzeiten, Dummy ist toll, Wired, die Frankfurter Sonntagszeitung, manchmal da allerdings mit ein bisschen Magengrimmen. Ich glaube, das ist es.
Okay, 41 Jahre alt, geboren in Senden in Westfalen und damit auch ein Kandidat, so fürchte ich, für das westfälische Dehnungs-R. Oder wie sieht es bei Ihnen aus? Ort, Mord, Dortmund?
Ein bisschen. Also ich kann so ein bisschen sprechen, so wie meine Tante Therese, da Martin Reken, Maria Feen. Das ist so ein Ort, der ist genauso groß, wie Sie sich das gerade vorstellen. Also das geht schon, aber ich kann nicht platt und ich glaube, insgesamt ist meine Sprache relativ hochdeutsch geprägt.
Also keine Probleme, wir verstehen Sie heute. Dann kommen wir zum ersten Thema. Sie haben heute eine Beratung für das digitale Zeitalter. Beratung, so steht es in Ihrer Online-E-Mail-Signatur. Aber deutschlandweit bekannt geworden, ich glaube, das kann man zumindest behaupten, sind sie vor allem durch einen Blog Indiskretion Ehrensache, so hieß dieser und so heißt dieser Blog, zunächst beim Handelsblatt, jetzt frei erhältlich. Vom Titel her könnte man einen Promi- oder Tratsch-Blog erwarten. Es ist aber ein Medienblog. Warum dieser Name?
Diesen Namen habe ich entliehen mit Genehmigung meines journalistischen Lehrherrn. Ferdinand Simon hat leider jüngst verstorben. Und er hat ein journalistisches Lehrbuch geschrieben, das hieß Indiskretion Ehrensache, und ich habe ihn explizit gefragt, ob ich das denn übernehmen darf. Und es ist ein schönes Spiel mit den Worten, weil einerseits natürlich bei Journalisten viel Indiskretion nötig ist, andererseits ist es dann aber auch eben eine Frage der Ehre, was man verwendet und was nicht.
Müssen Journalisten auch indiskret sein?
Natürlich.
Welche Indiskretion hat Ihnen geholfen?
Zahlreiche, praktisch jede Exklusivgeschichte basiert ja auf irgendeiner Form von Indiskretion. Da ist der Whistleblower, der eben eine Information weitergibt, das ist eine Indiskretion. Und natürlich muss man sich auch immer fragen, bei jeder Geschichte, wo dann die beliebte Quellenangabe aus Kreisen verlautete oder aus unternehmensnahen Quellen verlautete, auch das sind immer Indiskretionen. Also das ist eigentlich klassisches journalistisches Handwerk, sich zu entscheiden, welche Informationen, die ich bekomme, benutze ich und welche nicht.
Sie sind Berater, Unternehmensberater, führen ein digitales Unternehmen für Beratung. Wie muss ich mir das vorstellen? Ist das ein Ein-Mann-Unternehmen? Bloggen Sie parallel dazu? Bloggen Sie vielleicht noch ein Drittel der Zeit? Wie sieht Ihr Tagesablauf aus?
Also es ist ein sehr junges Unternehmen. Es ist sozusagen kein Ein-Mann-Unternehmen. Sprich, ich kooperiere mit einer PR-Agentur und wir tauschen auch unsere Kräfte aus. Das ist eine sehr nette Symbiose. Das heißt also, mein Unternehmen ist durchaus größer und dann aber auch irgendwie nicht. Das ist aber eine Unternehmensstruktur, die wir, glaube ich, noch viel häufiger erleben werden. Und ich berate Unternehmen wie zum Beispiel Schwarzkopf oder die Deutsche Eishockey-Liga bei der Frage, was machen wir denn jetzt mit diesem ganzen Internet. Fakt ist, die Unternehmen haben eigentlich seit ungefähr 10 Jahren nicht mehr darüber nachgedacht, wie baue ich eigentlich meine Homepage auf und was will ich damit erreichen? Und dann kommt jetzt dazu dieses ganze Thema Facebook und Blogs und Twitter und die stehen da atemlos und manchmal auch ein bisschen hilflos davor und suchen Menschen, die ihnen Inspirationen dafür geben, was man mit diesen neuen Instrumenten anfangen kann.
Sie helfen, hilft. Lass mich da nochmal kurz einklinken, wenn wir nach dem Tagesablauf fragen, bei den ganzen Zeitschriften, die Sie abonniert haben, bei dem, was Sie im Internet alles aufnehmen müssen, hat man das Gefühl, Sie müssen eigentlich den ganzen Tag lesen und dann auch noch in verschiedenen Blogs darüber schreiben. Da bleibt doch gar nicht mehr viel Zeit für anderes.
Naja, also das Lesen, also ich meine, Lesen, klar, ich gucke halt deutlich weniger Fernsehen als früher und ich bin aber auch, und das ist natürlich auch ein journalistisches Handwerk, ich kann relativ schnell lesen und ich kann auch relativ schnell schreiben, dank der Westfälischen Nachrichten Lokalteil Senden, das waren so die ersten schreiberischen Spuren und da war das Zeilenkalkül natürlich so miserabel, dass wenn man nicht lernte, schnell zu schreiben, sich die ganze Sache nicht mehr lohnte.
Sie schreiben heute noch auf Ihren Blogs, es ist nicht nur Indiskretion Ehrensache, sondern auch andere. GoToRio zum Beispiel, mindtheapp.com ist ein anderer Blog. Hier bei der Radio Wissen haben wir Redaktionskonferenzen, da streiten wir über Themen. Wie macht man das als Ein-Mann-Unternehmen, als Blogger alleine?
Also bei GoToRio und bei Mind the App bin ich nicht alleine. Insofern, da haben wir eine andere Situation. Bei Indiskretion Ehrensache ist es wie so bei vielen Bloggern, da gibt es keine Redaktionskonferenz, über die diskutiert wird, sondern der Impuls ist immer, darüber muss ich jetzt schreiben. Das muss ich jetzt schreiben. Übrigens ein ganz alter, auch journalistischer Impuls, weil der Gunter Hofmann, langjähriger Hauptstadtkorrespondent der Zeit, hat uns in der Journalistenschule mal erzählt, dass Gräfin Dönhoff, die Mitgründerin der Zeit, halt gerne mal in Bonn dann ins Büro gekommen wäre mit zitternden Händen und hat gesagt, ich brauche eine Schreibmaschine, ich muss was schreiben. Und genau so ist Bloggen.
Wie würden Sie Ihre Blogs beschreiben? Was ist Ihr wichtigster Blog? Also ich habe am Anfang gesagt, Indiskretion Ehrensache, das war der Blog, mit dem Sie bekannt geworden sind. Es kommen noch weitere Blogs dazu. Was ist für Sie heute das wichtigste Aufgabenfeld beim Bloggen?
Also ganz ehrlich, das ist so beliebte Frage, ja. Welches ist dein Lieblingssohn, einen Vater zu fragen? Das kann ich so gar nicht sagen, sondern es ist wirklich so ein Gefühl. Also Go to Rio ist einfach ein bisschen schöner, die schöneren Seiten des Lebens. Ich bin ziemlich durchgeknallt, was gutes Essen betrifft. Und wenn man in so einem richtig tollen Restaurant war, dann hat man einfach das Bedürfnis, jetzt der Welt mitzuteilen, Leute, geht da hin, weil da ist ein Künstler am Herd und das lohnt sich total. Und in dem Moment ist Go to Rio am wichtigsten. Aber wenn dann Matthias Döpfner, der Axel Springer-Chef, wieder irgendwas von der Gratiskultur faselt, dann ist in dem Moment meine Wut wieder so groß, dass es dann die Indiskretion ist.
Okay, das waren die ersten Schläge gegen Kollegen aus der Zeitungsbranche. Darauf kommen wir später nochmal zurück. Wer seinen Blog Indiskretion Ehrensache nennt, muss nicht nur mit billigen Wortspielen des Moderators rechnen, sondern auch mit indiskreten Fragen. Es gibt da eine Seite, selbstständigimnetz.de, und die veröffentlichen regelmäßig Einnahmeranglisten deutscher Blogger. In der aktuellen geht die Spanne von 6 Cent im Monat von MacPie oder MacPie über Anschlusstor mit 13 Cent im Monat bis zum Spitzenreiter Teliat mit 155 Euro. Liegen Sie näher bei MacPie oder bei Teliat?
Einnahmen im Jahr oder im Monat?
Im Monat.
Im Monat, ich glaube, da liege ich irgendwo so in der Mitte. Aber ich könnte es, seriös kann ich es nicht so richtig sagen. Also da kann man, da bin ich auch ganz offen, also über AdSense-Anzeigen kommt so 20 Euro im Monat rum, dazu noch Amazon Affiliate, das sind dann nochmal 20 bis 40 Euro im Monat und dann bei GoToRio sind wir Teil eines Werbenetzwerkes. Da kommen dann auch nochmal irgendwie 15, 20 Euro rum.
Also vom Bloggen alleine kann man nicht leben, zumindest nicht in Düsseldorf.
Doch, man könnte theoretisch schon davon leben, wenn man das richtige Thema findet und es richtig anpackt. Da gibt es zum Beispiel die Netbook News von Sascha Pallenberg, der aus seiner Begeisterung für diese kleinen, einfachen Laptops jetzt ein Unternehmen gemacht hat mit Hauptsitz Taiwan. Also Taipei. Der ist zum Beispiel, das ist ein hochspezielles Thema, da ist er Fachmann, da macht ihm keiner was vor, das hat er richtig gemacht und das funktioniert halt. Aber dafür muss man eben auch ein ganz hochspezielles Thema machen und das fände ich jetzt nicht so richtig reizvoll für mich.
Sind Sie eigentlich zufrieden mit den Treffern bei Google, wenn man Ihren Namen Thomas Knüver eingibt?
Ehrlich gesagt, ich gebe meinen Namen extrem selten bei Google ein. Die Zeiten des Ego-Googlens sind ehrlich gesagt irgendwann vorbei.
Aber auf Platz 1 immer noch die alte Handelsblatt-Adresse Ihres Blogs.
Das ist in der Tat ein technisches Problem. Das kriegt man halt einfach nicht so schnell umgebogen. Der Umzug des Blogs vom Handelsblatt weg war im vergangenen November, wenn ich es richtig im Kopf habe. Und das dauert mindestens ein Jahr, bis sich das wieder gewendet hat. Das ist vollkommen klar.
Beim Bewerbungsgespräch heißt das immer, wo sehen Sie sich in 5 oder 10 Jahren? Beim Online-Talk ist die Frage einfacher. Was wollen Sie beruflich noch erreichen?
Ich möchte, dass K.0, meine Unternehmensberatung, mehr ist als ein kleines Unternehmen, sondern ich könnte mir durchaus vorstellen, dass wir da auf eine mittlere Größe auf Dauer zusteuern, weil ich glaube, dass dieses ganze Thema der Agenturen, PR-Agenturen, Werbeagenturen, Media-Agenturen und klassische Unternehmensberatung, das wird durch das Internet im Eimer so richtig durchgewirbelt und da möchte ich dabei sein.
Die Radio Wissen, der Online-Talk. Heute mit Thomas Knüver von Indiskretion Ehrensache. Zeit für den ersten Break in dieser Sendung. Das heißt, Zeit für eine Leseempfehlung. Auch das gehört zur Tradition dieser noch jungen Sendung. Jeder Gast bringt Leseempfehlungen aus dem Netz mit. Und da werden wir drei Männer hier im Studio uns jetzt mit einem über ein rosa Schweinchen unterhalten müssen. Herr Häkelmann lautet Ihre Leseempfehlung, Herr Knüver.
Was ist das? Häkelschwein.
Häkelschwein,
noch viel schöner. Das Häkelschwein ist eine sehr bizarre Geschichte. Da hat jemand eine Oma gehabt, die strickte Häkelschweine. Das sind kleine gehäkelte Schweine. Und die hat er verkauft und das nun gibt es also, ich glaube, mittlerweile eine vierstellige Zahl von Käufern, die so ein Häkelschwein haben. Und dieses Häkelschwein fotografieren in absurden Posen mit ironischen Kommentaren. Und das läuft dann alles über den Twitter-Account von Häkelschwein.
So ein bisschen angelehnt an Amelie, oder wie? Damals der Film Amelie mit dem
Gartenzwerg.
Mit dem Gartenzwerg.
So in der Art, genau. Und das ist einfach, es ist halt auf Twitter und es ist kurz und es ist immer wieder witzig und das macht einfach Spaß. Da halten sie keinen geistigen, sittlichen Nährwert, sondern pure Unterhaltung.
Also ich habe das ja auch gerade mal aufgerufen. Man sieht dann hier Fotos von Häkelschweinen mit Sommergrippe und Häkelschweinen in der Bratpfanne, weil sie nicht artig waren und so. Ja, ganz unterhaltsam.
Kennen Sie den Urheber dieser Seite?
Nein, er taucht nicht bei den üblichen, also ich habe ihn noch nie bei einer der üblichen Konferenzen getroffen, was schade ist, weil ich würde ihn schon gerne mal kennenlernen.
Ich habe mir das auch in den letzten Tagen etwas genauer angeguckt und der Kerl, vielleicht sind es mehrere, die dahinter stecken, die twittern wirklich ohne Unterbrechung. Man hat das Gefühl, der Typ kommt gar nicht mehr zum Schlafen. Ist auch ein bisschen strange, das Angebot, oder?
Nee, es werden ihm ja Sachen zugeschickt. Also es ist nicht so, dass...
Aber er sitzt die ganze Zeit vorm Rechner.
Ehrlich gesagt, es kann auch sein, dass es irgendwie einen automatisierten Zugang gibt. Aber in der Tat, es stammt nicht alles von ihm selbst.
Damit genug. Unsere erste Leseempfehlung war das von Thomas Knüver. Wer da genauer nachschauen möchte, auf unserer Seite dRadioWissen gibt es die ganzen Links. Thomas aus dem Webschau-Team, das ist heute auch unser Mann für den Blick ins Netz. Thomas, du bist, wie wir eigentlich alle in der Webschau, ein absoluter Gadget-Fan. Thomas probiert wirklich alles aus, was ich nicht vorher schon kaputt gemacht habe. Da trifft es sich gut, dass in dieser Woche mal wieder über eine Revolution im Netz diskutiert wurde. Das Stichwort heißt Flipboard und es ist eine App für das iPad, die den klassischen Medien das Fürchten lehren soll. Was hat es damit auf sich?
Ja, das ist erstmal eine App, die ich leider nicht ausprobieren konnte, weil ich nämlich kein iPad habe. Haben Sie eins, Herr Knüver?
Ja, natürlich.
Natürlich, dann können Sie ja vielleicht gleich noch berichten, ob Sie die App schon mal ausprobiert haben und wie die sich so anfühlt. Ich muss mich jetzt erstmal darauf verlassen, was so im Netz darüber zu lesen ist. Vielleicht beschreibe ich erstmal, um was es eigentlich geht. Also Flipboard, das ist so eine Art Magazin fürs iPad, ganz schön gestaltet mit interessanten Artikeln und Fotos. Und der Clou an der Sache ist aber eigentlich, die Inhalte stammen aus allen möglichen Online-Quellen, werden zusammengesammelt und ausgewählt wurden die Inhalte von meinen Freunden. Das funktioniert dann praktisch so, ich gebe dem Programm meinen Twitter-Account und meinen Facebook-Account und das wertet dann eben aus, was für Seiten meine Freunde so verlinken und stellt die dann lesefreundlich für mich zusammen.
Aber ist das jetzt die Revolution? Fragen wir vielleicht mal Thomas Knüver.
Ja, das ist schon eine kleine Revolution, weil, wie passiert Nachrichtenauswahl? In einer Zeitung oder bei einem Online-Nachrichtenangebot sitzt also eine Redaktion, die irgendwie versucht, den kleinsten gemeinsamen Nenner zu treffen. Tatsächlich aber ist unser persönliches Nachrichteninteresse ja total anders. Das heißt, wenn ich in Düsseldorf lebe, dann schreibt die Rheinische Post leider erschreckend wenig über meinen Lieblingsfußballverein Preußen Münster. Das finde ich dann eben im Netz. Das zu Recht streichen wir, sonst stehe ich gleich auf und mache die Eva Herrmann.
Und über Autobahn haben wir hier noch gar nicht gesprochen.
Das können wir dann gerne gleich auch mal machen. So, und eigentlich ist es so, dass sowohl Facebook wie auch Twitter für viele Menschen zum Nachrichtenfilter geworden sind. Für mich zum Beispiel auch. Also Twitter ist für mich der wichtigste Nachrichtenfilter. Der Haken an der Sache ist, ich sehe das alles natürlich in relativ kurzer Form und dann kommt halt so ein Link. Wenn es mir gelingt, das, was hinter dem Link ist, anzuzeigen und zwar direkt, ohne dass ich den sozusagen Umweg über Twitter oder Facebook gehen muss, dann habe ich mit einem Mal eine neue Form von Nachrichtenangebot, das tatsächlich individualisiert ist. Und das will Flipboard machen, das Ganze auch noch in einer sehr hübschen Magazinoptik. Klammer auf, ich habe zwar ein iPad und ich habe auch Flipboard, aber jetzt sind erstmal die Zugänge limitiert worden für Twitter und Facebook, weil die überrannt werden von Interessenten, was auch zeigt, dass irgendwie ziemlich viele Menschen diese Idee cool finden. Und ich glaube, ich weiß nicht, ob das jetzt die Zukunft ist. Aber ich glaube zumindest, das ist ein sehr spannender Ansatz, der in die Zeit passt und bei dem es eigentlich auch traurig ist, dass kein Verlag drauf gekommen ist.
Ja, also so ist auch ungefähr die Mischung an Feedback im Netz. Also viele beschweren sich natürlich erstmal über Fehlermeldungen und leere Seiten, die sie bekommen, weil die Server anscheinend gnadenlos überlastet sind. Aber Journalisten, keine Ahnung, wie denen das gelungen ist, die App auszuprobieren oder ob sie sich da auch auf die Videos, die so bei YouTube zu sehen sind, verlassen. Die schreiben, also Spiegel Online zum Beispiel schreibt auch Medienrevolution und der Netzökonom Holger Schmidt bei der FAZ meint endlich ein guter Grund, ein iPad zu kaufen. Auf den warte ich auch noch, auf den Grund. Das iPhone Magazin schreibt auch einen ganz interessanten Artikel. Dort heißt es, das dürfte gerade den großen Magazinen und Zeitungen nicht schmecken, die vorhatten, Newsinhalte und Magazininhalte kostenpflichtig auf das iPad zu bringen. Viele von denen basteln ja anscheinend auch gerade an ihren eigenen Apps dafür. Und weiter heißt es dann beim iPhone Magazin, eben, warum zahlen, wenn ich die Nachrichten so genial und kostenlos gebündelt auf meinem iPad lesen kann? Und da ist natürlich auch der Bundesverband Deutscher Zeitungsverleger nicht weit. Der hat der dpa gesagt, für die Anbieter dieser Inhalte im Internet sind allerdings Fragen des Urheberrechts und des Leistungsschutzes zu klären. Also ein beliebtes Thema ja ohnehin schon in den nächsten Wochen.
Da hat der BDZV aber auch wieder mal nicht begriffen, dass es um RSS-Feeds und um frei zugängliche Inhalte geht. Das ist
Ja, wobei ich da auch sagen muss, dass das stimmt sicherlich für die Texte, aber soweit ich das sehen kann, zeigt die Apps ja auch Fotos an und die werden wohl direkt von den Seiten abgegriffen, denn die sind ja oft in den RSS-Feeds nicht enthalten, ne?
Die, manchmal sind sie aber auch enthalten. Also derzeit ist es natürlich so, bei diesen Testinhalten, die man jetzt bekommt, das sind halt ganz stark US-Seiten, und zwar US-Online-Seiten, die damit auch keine Probleme haben. Insofern muss man da sicherlich die weitere Entwicklung abwarten. Ich glaube aber, der BDZV hat nicht wirklich begriffen, wie das funktioniert.
Das mag sein. Aber interessant fand ich dann auch im Gegensatz dazu bei Spiegel Online, der Autor, der zeigte sich eigentlich fast enttäuscht, dass bei dem, wenn man Spiegel Online über dieses Flipboard aufruft, dass dann die Fotos nicht zu sehen sind, und fand das schon ein bisschen schade. Aber im Grunde ist es ja auch so, dass die Artikel auch dort immer nur angerissen werden, und wenn man den wirklich lesen will, dann klickt man drauf und kommt dann zu der Seite des jeweiligen Mediums und kann den Artikel da dann in Gänze lesen. Also die Gegenargumentation ist natürlich auch wie bei Google News, das sorgt einfach für Aufmerksamkeit und produziert eigentlich Zugriffe für die Medienseiten im Netz, oder?
Genau so ist es. Und das Erschreckende ist, dass Google den Online-Seiten die Leser vor die Tür stellt und sie wissen nichts mit denen anzufangen. Das ist eigentlich immer wieder erschreckend, weil ich sage das auch immer gerne, meine Tante Therese, bewusste Dame in Regmaria Feen, die hatte halt so einen kleinen Laden. Und wenn man der gesagt hätte, du Tresken, ich stelle dir jetzt mal hier so 100 Leute vor die Tür, da hätte die aber ein Volksfest gemacht und die Leute hätten auch gekauft. Und die Verlage sehen einfach nur, die Leute kommen zu uns, ja, und jetzt wissen wir nicht.
Ich glaube, da muss ich jetzt mal einschreiten. So viel Verlags- und Bashing und Bashing von klassischen Journalisten auf einmal, das können wir uns so lange nicht gefallen lassen. Ich glaube, da müssen wir sie mal auf ihr Leib- und Magenthema ansprechen. Das Ende der Zeitungen, das hängt auch damit irgendwie zusammen. Sie glauben irgendwie, in 5, 6 Jahren gibt es keine Zeitung mehr, oder wie muss ich das verstehen?
Na, in 5, 6 keine würde ich jetzt nicht mehr sagen, aber Tageszeitungen, ne? Wochenzeitungen sind Magazine auf Zeitungspapier. Es gibt keinen Grund mehr, warum Tageszeitungen überleben sollten.
Warum nicht?
Wenn man sich das anschaut, die Auflagen stürzen, die werden immer noch mal schön geredet, aber wenn wir uns die richtig hart verkauften Auflagen, also das, was am Kiosk verkauft wird, und die Abos anschauen, dann haben gerade die überregionalen Blätter jetzt jüngst gerade wieder bei den Auflagenzahlen, die kriegen jedes Mal wieder einen mit. Dementsprechend sinken die Anzeigenerlöse.
Andererseits sind es auch die Exklusivgeschichten an Land schaffen, oder?
Das würde ich ehrlich...
Vielleicht noch mehr als die Blogger.
Na, also dieses gegeneinander aufstellen finde ich immer schwachsinnig. Das kommt auch immer nur von Journalisten, weil die Blogger sind übrigens größtenteils Hardcore-Medienkonsumenten. Das heißt, ich glaube, der durchschnittliche Blogger hat durchschnittlich mehr Medienabos als ein Nicht-Blogger. Und deshalb regen die sich ja so auf über die Qualität. Das Konzept.
Ist denn die Qualität von Süddeutsche und FAZ wirklich so schlecht?
Ich sag mal jein. Ein physisches Defizit können sie nicht überwinden. Das heißt, die Nachrichten, die man dort sieht, sind erstmal schon ein paar Stunden alt. Generell haben wir aber immer wieder Sachen, wo man einfach sich fragen muss, Leute, das kann nicht euer Ernst sein. Das beginnt bei solchen Sachen, dass die FAZ mal eben 2 Seiten macht über das FAZ-Sommerfest, wo sie sagt, fast hätten wir angefangen ohne die Kanzlerin, aber sie ist gerade nochmal rechtzeitig gekommen. Und man denkt so, ihr hättet doch ohne sie sowieso nie angefangen. Und noch dazu zahlt der Leser dann für 2 Seiten Fotos vom FAZ-Sommerfest. Entschuldigung, das ist doch kein Qualitätsjournalismus. Das andere haben wir dann eben auch gesehen, dass viel zu wenig Raum und Zeit für Recherche bleibt. Nehmen wir das jüngste Beispiel, die DE-Mail, ja, diese digitale E-Post-Angebot der Post. Da brauchte es einerseits die Stiftung Warentest, andererseits aber eben auch dann in dem Fall bloggende Journalisten, um festzustellen, dass die AGB höchst fragwürdig sind und dass man eigentlich
Geschäftsbedingungen.
Genau, und eigentlich, wenn man da mitmacht, dann sagt man der Post, du darfst meine Adresse weiterverkaufen für Werbung. Das kann doch wohl nicht wahr sein. Das fand man nicht bei allen Jubelarien über diese neue Technik. Und es erreicht dann seinen Tiefpunkt bei so etwas wie den Reiseseiten. Reiseseiten, da wurden die Redaktionen mächtig abgebaut. Das machen ganz stark freie Autoren. Diese freien Autoren können es sich nicht nicht leisten, diese Reisen selbst zu bezahlen. Die werden eingeladen. Und die werden nicht eingeladen von einem Hotel oder einem Ort selbst, sondern von deren PR-Agentur. Und die wissen ganz genau, wenn ich jetzt was Kritisches schreibe, wird mich diese PR-Agentur, die zahlreiche Kunden betreut, beim nächsten Mal nicht mehr einladen.
Aber diese Interessenskonflikte gibt es doch auch bei Bloggern. Die wollen auch Werbung verkaufen. Sie wollen auch Werbung verkaufen auf ihrer Seite.
Naja, Moment. Also die meisten wollen keine Werbung verkaufen. Sondern was sie halt machen, sie installieren halt automatisch auflaufende Werbung. So, kann man gut finden, kann man schlecht finden. Meistens stört es auch nicht. Was sie aber nicht tun, ist zu sagen, hallo, wenn du mir jetzt 500 Euro gibst, dann schreibe ich drüber. Da gibt es ganz kleine, wenige kleine Blogs, die das mitmachen. Die großen aber, da ist vollkommen klar, dass es dann auch relativ schnell entsprechende Rückfragen gibt. Rückfragen, die man eben bei klassischen Medien nicht stellen kann.
Klassischen Medien haben aber auch schon zurückgeschlagen. In dieser Woche, der Spiegel titelt, ich bin dann mal off. Alex Rühle bei uns im Programm, ein Feuilletonist der Süddeutschen Zeitung, war 6 Monate lang off, hat sich aus dem Internet verabschiedet. Tja, ist das jetzt ein neuer Trend, der kommen wird, dass wir uns aus dem Internet verabschieden? Können Sie sich das überhaupt vorstellen?
Ja, also ich muss sagen, auch diese Medienüberflutung, das hat mich auch ergriffen. Ich habe also entschlossen, auch meinen Medienkonsum zu kürzen. Ich habe den Spiegel nicht gelesen. Also das sind halt so Geschichten, ja, die kann man schön konstruieren, wahrscheinlich steckt ein Buchprojekt dahinter und dann macht man halt mal das ganze andere Extrem. Und das ist natürlich genauso Blödsinn, wie zu sagen, schließe mich in einem Raum ein und versuche die Welt nur durch das Internet zu begreifen.
Aber es gibt diese Internetsüchtigen, es gibt seriöse Forschung
zu diesem Thema. Das bestreite ich. In der kommenden Woche, ich gucke mal kurz auf meine Uhr, genau, in 2 Tagen erscheint ein Buch, das heißt Medienwandel 2020, ist eine Sammlung von Aufsätzen und da gibt es zum Beispiel auch einen Aufsatz von jemand, der die Einsatzmöglichkeiten des Internets bei psychisch Kranken untersucht hat. Dummerweise fällt mir jetzt sein Name nicht mehr ein, aber der Mann ist also Experte.
Wir liefern den Link nach.
Der sagt ganz klar, es ist nicht zu beobachten, dass es so etwas wie eine Internetsucht gibt.
Aber es ist doch ein bisschen krank, wenn man sein Smartphone nimmt abends und dann immer wieder drauf guckt. Bei mir ist es eine grüne Leuchte bei meinem Handy. Bei anderen Handys ist sie rot oder hat vielleicht die gelbe Farbe, die dann signalisiert schon wieder eine Mail eingegangen. Und man guckt
da drauf.
Warum
ist das krank?
Naja, das Abschalten ist doch gar nicht mehr möglich.
Naja, aber das ist ja Kommunikation und dieses Thema Abschalten, da darf man dann fragen, was versteht man dann unter Abschalten? Sich von der
Müßiggang.
Müßiggang, Kommunikation ist der gängigste Müßiggang, den es überhaupt gibt. Wenn ich in die Kneipe gehe und mit Freunden über Fußball rede, dann sagt niemand, sag mal, du schaltest doch niemals ab. Genauso ist es, ist Twitter ist eigentlich Müßiggang, weil da ist halt auch eine ganze Menge einfach Frotzelei und nette Beobachten. Das ist schlicht und ergreifend menschliche Kommunikation. Und ich glaube, diejenigen, die abschalten wollen, die stellen sich vor, sie sitzen dann auf dem Balkon und dann lesen sie ein Buch. Und wir stellen uns einfach mal vor, das finde ich immer eine großartige Vision, das Buch wäre noch nicht erfunden. Wir würden in der Welt leben, nur Bücher gäbe es nicht. Und dann käme jemand an und würde sagen, ich habe hier was, wir drucken da Geschichten. Dann würden aber die klassischen Medien sofort sagen, das ist ja eine Gefährdung für die Kinder. Die schirmen sich ja ab von der Welt. Die sind nicht mehr in der Lage zu kommunizieren. Die fokussieren sich auf eins. Die sind nicht produktiv. Ich glaube, genau diese Diskussion hätten wir. Und tatsächlich ist es einfach so, die Extreme sind einfach Schwachsinn. Und diese Extreme leben auch nur Journalisten aus. Das ist manchmal auch ihre Aufgabe. Aber wir sollten doch nicht glauben, dass ein Extrem nun zum Trend wird.
Ein kämpferischer Netzaktivist, Thomas Knüver bei der Radio Wissen im Online-Talk, heute mit Andreas Noll. Unser Gast hat noch eine zweite Leseempfehlung mitgebracht und das ist das Blog Stationäre Aufnahme, gesundheit.blogger.de, Gesundheitspolitik-Blog. Hört sich nach schwerer Kost an.
Ist es auch. Also es ist gut geschrieben. Es ist nicht so, dass man da jetzt die Texte, sich in die Texte einarbeiten müsste. Es ist aber schwere Kost, weil man konfrontiert wird vor allem mit diesem ganzen Thema Pharma-PR. Und da laufen wirklich Dinge, da bleibt einem der Mund offen stehen. Und derjenige, der es macht, ist ein sehr verschlossener Mensch, der eben nicht so in die Öffentlichkeit möchte.
Sie kennen ihn?
Ich habe ihn schon mal getroffen und der aber genau weiß, was er da schreibt. Und ehrlich gesagt, Journalisten können von diesem Blog eigentlich fast im Wochenrhythmus Themen ziehen. Das ist eine ganz tolle Arbeit, die einfach auch zeigt, da ist ein Experte, der ist kein Journalist, der fängt einfach mal an zu schreiben und schafft da sensationelle Dinge.
Das ist ein Insider, der anonym bleibt, ne? Der ganz bewusst anonym bleibt, weil er, glaube ich, in der Pharmabranche tätig ist, oder?
Kein Kommentar.
Ich habe mich mal mit einer Journalistin unterhalten, die in diesem Bereich aktiv ist und die dieses Blog natürlich auch ganz intensiv beobachtet. Aber für die ist das ein Riesenproblem, denn sie kann ja die Geschichten, die da geschrieben werden, gar nicht verwerten, weil das eben jemand ist, der anonym ist, der da schreibt.
Ja, ja, nichtsdestotrotz handeln die für Geschichten ja von tatsächlichen Firmen zum Beispiel. Ja. Und wenn ich jetzt Pharmajournalist bin, könnte ich auf die Idee kommen, zu recherchieren.
Wir haben recherchiert und uns auf die Startseite begeben. Ich will einfach nur mal ein paar Überschriften vorlesen. Deutsche Herzstiftung im Rhythmus von Sanofi Aventis. Eine andere Überschrift. FDP macht Apothekerpolitik durch die Hintertür. Ist jetzt nicht besonders investigativ, sage ich dazu. Und eine dritte Überschrift. Bezahlte Actos-Experten erhalten Plattform in der Zeitung Die Welt. Was mich wundert, Sie haben gerade von Skandalthemen gesprochen. Wir haben uns die Kommentare angeschaut. 5 Kommentare zu Skandalthemen. Das ist ein bisschen wenig, oder?
Nee, finde ich jetzt nicht. Gerade die ausrecherchierte Skandalthemen ziehen mittlerweile nicht mehr viele Kommentare, weil die Welt der Kommentare hat einen Wandel erfahren. Dieses, boah, das ist ja eine irre Geschichte oder danke, dass du das mal geschrieben hast, das nimmt immer mehr ab, weil die Leute es selbst nervig finden, wenn sie es lesen. Das heißt also, das sind tatsächlich in dem Fall weniger Kommentare. Der andere Punkt ist natürlich auch, dass ich glaube, dass bei so einem Blog ganz stark moderiert werden muss, denn da laufen mit Sicherheit grandiose Unflätigkeiten auf. Und die sollte man auch schlicht und ergreifend dann rausnehmen, weil das ist halt auch eine Art der Stimmung, die da entsteht in den Kommentatoren. Und wenn man halt Beleidigungen und wüste Beschimpfungen da drin lässt, dann wie in einem Hallraum multiplizieren die sich. Und das ist eigentlich nicht das, was man haben möchte.
Und wir bleiben bei harter Politik, kommen zur nächsten Leseempfehlung unseres Gastes. Das ist Eggheads Blog. Das ist die nächste Leseempfehlung. Egghead.blogspot.com. Als Sie mir gestern den Link gemailt haben, war das mit dem Hinweis versehen, oft genug tiefergehend als die Wirtschaftspresse. Herr Knüver, was heißt das? Wollten Sie den alten Kollegen vom Handelsblatt eins auswischen oder sind die Blogger bei diesem Thema im Vorteil?
Nee, das Auswischen, darum ging es gar nicht. Übrigens, Blicklock war genau das, wo ich jetzt sagte, nimmst du jetzt Egghead oder Blicklock? Das sind zwei, die sich im Grunde auf Augenhöhe bewegen. Also auch da muss man ganz klar sagen, es gibt halt gewisse Beschränkungen in klassischen Medien. Und bei der Wirtschaftspresse ist das ein ganz verstärktes Problem. Warum? Ich habe einen beschränkten Platz auf Papier und gleichzeitig versuche ich, Themen so darzustellen, dass sie möglichst viele Menschen erreichen. Das aber langweilt wiederum die Experten. Das heißt, wenn man versucht, einfach mal eine gesamtökonomische Analyse zu machen, dann könnte man die so machen, dass der VWL-Prof der gehobenen Uni sagt, boah, da habe ich jetzt aber richtig was rausgezogen. Oder man macht es so, dass der Trainee bei einem Großkonzern auch sagt, ah, das habe ich jetzt einmal verstanden. Meistens wird die zweite Version gewählt, aber diese zweite Version langweilt die Experten. Und jetzt kommt halt das Internet ins Spiel, wo es solch eine Beschränkung nicht gibt und man sich einfach sagt, ich schreibe jetzt mal für Experten und dann kommen halt Texte raus, die nicht jeder versteht. Da muss man ganz klar sagen, Egghead, das ist schwere Kost.
Okay, Egghead ist schwere Kost, aber nicht nur das. Egghead ist 42 und männlich, lebt in Deutschland, sein Lieblingsfilm ist Night on Earth. So viel ist aus seinem Profil herauszulesen, aber so ein richtiges Impressum habe ich da nicht gefunden. Warum machen so viele Blogger ein Geheimnis um ihre Identität und Interessen? Gerade bei Wirtschaftsblogs ist es doch extrem wichtig zu wissen, wer dahinter steckt und welche Interessen er hat.
Das sind aber die wenigsten. Das ist also eine absolute Ausnahme. Ich bin jetzt auch ehrlich gesagt gerade überrascht, weil in der Tat, Egghead ist halt sowas, ich twitter mit ihm. Insofern, ich habe ihn noch nie getroffen. Aber ich habe mal durchgeschaut, die 100 meistverlinkten Blogs Deutschlands findet man in den deutschen Blogcharts. Und da bin ich damals, glaube ich, auf 3 Blogs gestoßen, wo man nicht identifizieren konnte, wer es war. Eins davon war ein Kochblog. Das heißt also, die meisten machen überhaupt kein Geheimnis daraus. Man kann problemlos rausfinden, wer dahinter steckt. Also die meisten machen auch deshalb kein Geheimnis daraus, weil man will sich dann ja auch kennenlernen. Also es ist ja nicht so, dass die ständig im stillen Kämmerlein da sitzen wollen, sondern wenn man auf eine Konferenz geht wie die Republika oder auf diese kleinen Konferenzen, die Barcamps oder Lesungen, Man will die Leute ja kennenlernen, weil man deren Blogs dann ja liest.
Halbzeit des Online-Talks, schon lange vorbei, Zeit für die Bloglesung. Thomas Knüver hat uns einen Text mitgebracht, den wollen wir jetzt hören.
Dazu muss ich jetzt was erklären. Ich habe eine Serie mal erfunden, das ist die kleine PR-Agentur am Rande der Stadt. Das sind reale PR-Begebenheiten, die ich versuche alternativ zu erklären mit einer ziemlich durchgeknallten kleinen Agentur. Da gibt's dann halt zum Beispiel die Junior-Consultant Tanja Anja, die ist blond bis in die Seele, und dann gibt's halt das Biest Alexandra, die ist Senior Consultant. In diesem Fall handelt es sich um eine Geschichte, die im Jahr 2005 passiert ist. Robbie Williams gab damals ein Konzert in Berlin. Die Telekom war Sponsor und die PR-Agentur der Telekom ist da ein bisschen durchgeknallt und hat allen Journalisten einen Vertrag vorgelegt, in dem sie sich verpflichten mussten oder besser sollten, wenn sie über dieses Konzert oder über die Party schreiben, dann sollten Sie T-Mobile erwähnen. So, und das machte dann einmal den Aufschlag.
Der Vorläufer der FIFA-Fußball-WM.
Genau, machte einmal den Aufschlag und die Geschäftsbeziehung wurde dann beendet. Tatsächlich aber war es natürlich ganz anders.
So, jetzt hören wir zu.
Sie schweigen. Alle. Und schlucken. Egal, ob die Senior Consultants Alexandra, Sabine und Lars, Junior Consultant Tanja, Anja oder Praktikantin Julia, nur Sekretärin Polia entfährt ein fröhlich juchzendes Denn gerade hat der Chef verkündet, dass es einen neuen Kunden gibt, T-Mobile. Und die kleine PR-Agentur am Rande der Stadt soll als erstes Projekt gleich die Pressearbeit beim einzigen Deutschlandauftritt von Robbie Williams machen. In Berlin. Ein Riesending. Das muss hinhauen. Brauchen ganz große Presse? Dann sind wir wieder oben, sagt der Chef mit aller Deutlichkeit. Und T-Mobile muss überall auftauchen. In jedem Bericht, in jedem Bild. Ich will Results, 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 ruft er und schlägt mit der flachen Hand auf Polias Tisch am Ende des Großraumbüros, woraufhin die dort aufgestellte Blumenvase umfällt und das Wasser den sandfarbenen Senioranzug des Chefs verschmutzt. Fuck, schreit er und verschwindet im Büro. Zwar ist die Tür zum Büro des Chefs schallgeschützt, doch Alexandra, Polia, Sabine, Julia, Tanja, Anja und Lars eilen trotzdem hinaus ins Treppenhaus und schließen die Pforte der kleinen PR-Agentur, um dann gemeinsam loszujubeln. Robbie! Schreit Tanja Anja aus. Das wird so geil, ist Sabine sicher. Ein Selbstläufer über das Konzert schreibt doch jeder. Wir müssen nur das Magenta da irgendwie reinkriegen, sagt Lars lässig. Und wir sehen, Robbie, ruft Tanja Anja, während sie vor Begeisterung wie ein Flummi durch das Treppenhaus hüpft. Selbst Alexandra kann sich der Gruppenbegeisterung nicht verschließen. Und wir kriegen bestimmt Backstage-Karten und organisieren die Pressekonferenz und da sehen wir ihn bestimmt. Aus nächster Nähe, ergänzt Tanja Anja und fällt in Ohnmacht. Die spielt doch, sagt Lars gerade und erkennt seinen Irrtum sofort, als Tanja Anjas Schädel ein dumpfes Plock von sich gibt, bevor er auf dem rauen Betonboden aufschlägt, den der fast bankrotte Architekt damals als Bauhausstil gepriesen hat. Die Gehirnerschütterung stellt sich als leichter heraus, Glück gehabt. Als Robbie landet, arbeitet die Maschinerie der kleinen PR-Agentur am Rande der Stadt auf vollen Touren, präzise wie die Jägerle-Kultra am Handgelenk des Chefs. Dann die Pressekonferenz. Auf einem Monitor hinter der Bühne verfolgen Sabine und Tanja Anja die Veranstaltung. Es läuft gut. Verdammt gut. Er ist so süß, seufzt Tanja Anja. Und so locker, ergänzt Sabine. Nach dem letzten Wort Robbys drängt dieser sich umringt von seiner Entourage, aber nicht durch den Gang links von der Bühne, wie verabredet, sondern rechts. Sie kommen auf uns zu. Robbie muss an uns vorbei, presst Sabine aufgeregt hervor. Robbie! Kreischt Tanja Anja und hüpft hoch. Leider hat sie die Stahlrohrverstrebung über ihrem Kopf nicht bemerkt. Aber mit Ohnmacht und Gehirnerschütterung haben sowohl sie als auch Ersthelferin Sabine ja jetzt Erfahrung. Am Sonntagabend das Konzert. Die kleine PR-Agentur dreht ein großes Rad. Alexandra und der Chef beschmusen T-Mobile. Julia verteilt am Eingang des Pressebereichs die PR-Materialien. Lars hakt die Liste der anwesenden Journalisten ab. Sabine, Polia und Tanja Anja kümmern sich auf der Tribüne um die Medienvertreter. Aber die scheinen nicht begeistert. Der von der Welt sieht aber gelangweilt aus, wispert Sabine zu Tanja Anja in einer Applauspause. Und der vom Standard ist richtig angesickt. Das läuft nicht gut, aber er ist doch so süß, ergänzt diese, bevor sie bei den ersten Tönen von Angels hysterisch Robbie schreit. Auf dem Weg zur Aftershow-Party eine kurze Lagebesprechung der Fußtruppen, während Alexander und der Chef das T-Mobile-Management begleiten. Ganz nett fanden es die meisten, sagt Lars. Und T-Mobile? Fragt Sabine. Pfft. Interessiert die Schmierfinken doch Nulpe. Da haben sie die besten Plätze und schreiben nicht, wem sie zu verdanken haben. Das können wir uns nicht leisten. Wir müssen alle Mittel einsetzen, sonst verlieren wir T-Mobile, ergreift Sabine die Initiative. Und Robbie auch, seufzt Tanja Anja. Sabine richtet sich auf. Dann müssen wir mit allen Mitteln kämpfen, habt ihr gehört, mit allen. Tanja Anja ist die Erste, die sich ins Geschehen wirft.
Charmant plaudert sie mit dem Musikkritiker der Welt. Ihr sei etwas warm, sagt sie und komplimentiert ihn zum Parkplatz. Robbys Hauptsponsor, nein, den werde er nicht erwähnen. Tanja Anja stellt sich in Positur und reißt sich die enge weiße H&M-Bluse mit einem Ruck auf, dass die Knöpfe über den Asphalt fliegen. Er erwähnt T-Mobile und du bekommst das. Erregt drängt er sie an den nächsten Wagen, sodass ihr Kopf auf die Kühlerhaube knallt. Am nächsten Morgen wird der Arzt in der Charité sie darauf hinweisen, dass mit Gehirnerschüttung nicht zu spaßen ist. Lars setzt auf die Macht der Worte. Er führt die Frau vom Tagesspiegel an einen Tisch in einem stillen, abgedunkelten, besenkammergroßen Raum. Er setzt sich ihr gegenüber und richtet die Schreibtischlampe auf sie. Dann kratzt er sich mit dem Fingernagel seines linken Ringfingers dezent an der Wange und senkt seine Stimme zu einem heiseren Räuspern.
Siehst du, die Familie hat viel für dich getan. Sie hat dich hierher eingeladen, sie hat dir zu essen und zu trinken gegeben. Sie hat ihr Hobby auf die Bühne gestellt. Ist es nicht an der Zeit, dass du etwas für die Familie tust?
Sabine hat sich derweil den freien Journalisten geschnappt, von dem sie weiß, dass die Geschäfte nicht gut laufen. Zärtlich fährt ihr Zeigefinger über seine rechte Schulter. Sag mal, Volker, du möchtest doch sicher wieder bei der nächsten Pressereise dabei sein, oder? Da wäre die Erwähnung eines gewissen Unternehmens im Zusammenhang mit Robby echt hilfreich, verstehst du? Die Macht der Worte hat bei Lars nicht gefruchtet, also wählt er jetzt männliche Waffen. Auf der Herrentoilette drängt er den Mann vom Standard in eine Kabine und zückt ein Springmesser. So, Freundchen, entweder T-Mobile taucht in deinem Artikel auf oder ich fliege nach Wien und schnitze dir Robbys Logo in deine Sachertortenfresse, kapiert? Polia verbindet derweil das Angenehme mit dem Nützlichen. Mit einer eleganten Handbewegung landen die K.O.-Tropfen im Glas des gut gebauten Schreibers von der Financial Times Deutschland. Der wird am nächsten Morgen entkleidet und allein in seinem Hotelzimmer aufwachen und sich daran erinnern, dass er irgendwas in den Robby-Artikel schreiben muss. Aber was? Die letzte Nacht verschwindet am Nebel des Vergessens. Kurz vor Mitternacht läuft Sabine ihr One-Night-Stand von vor 2 Wochen über den Weg. Er arbeitet beim Stern. Hallo, haucht sie, soll deine Frau eigentlich immer noch nichts von uns erfahren? Und Lars hat sich inzwischen warm gespringmessert. Er drängt gerade sein 7. Opfer in die Toilettenkabine und trägt ihm in sanftem Ton sein Anliegen vor. So sanft wie einst Brando im Paten selbstverständlich. Der blonde Mitvierziger mit den kurzen Haaren im exzellent sitzenden Anzug schaut Lars einen Moment lang an. Dann sagt er, mein Name ist Ricke. Kai Uwe Ricke. Am nächsten Tag zurück in der kleinen PR-Agentur am Rande der Stadt erfahren die Mitarbeiter vom Ende der Geschäftsbeziehung mit T-Mobile. Tanja Anjas Blick wirkt leer. Einen Moment lang steht sie starr, dann wispert sie leise. Aber, Robby! Bevor Lars sie auffangen kann, macht ihr Kopf Block.
So, noch eine Ergänzung für die, die es nicht mehr wissen. Kai Uwe Ricke, das war mal der Chef der Deutschen Telekom, ist er jetzt nicht mehr. Kleiner Einblick in die deutsche Medienlandschaft, die Bloglesung von und mit Thomas Knüver. Zeit für eine weitere Leseempfehlung. NutriCulinary.com, ein Rezeptblog ist das. Warum haben Sie das ausgesucht?
Der Herr Paul, Stefan Paul, der das Blog macht, ist gelernter Koch, Foodfotograf und schreibt ganz wunderbar über Essen. Er hat auch ein Buch schon gemacht, sehr empfehlenswert, Monsieur der Hummer und ich, wo eben auch Blogartikel dann als Kurzgeschichten mit Rezepten kombiniert werden. Und wenn man gutes Essen mag, dann verliebt man sich sofort in dieses Blog, weil er einfach eine Art hat zu schreiben, die ganz großartig ist.
Sind Internet-Nerds, so werden sie ja manchmal beschrieben, eigentlich Schlemmer? Ist das nicht ein kleiner Gegensatz?
Hallo Vorurteil,
hallo Klischee.
Also zunächst einmal, das Wort Nerd ist eigentlich eine Beleidigung, weil es sagt, da ist jemand total fokussiert auf ein Thema, aber das auf eine etwas wenig sympathische Art und Weise. In den USA ist
aber
das nette...
Aber der Pizzakarton ist doch irgendwie in meinem
Hinterkopf. Moment, also in den USA ist das nette Wort erstmal der Geek.
Ja, vielleicht. Geek sind, ist ein Nerd, der andere Leute kennt, habe ich gehört.
So in der Art. Also ein Geek ist ein jemand, der auch sich in ein Thema reingefressen hat, aber auf eine liebenswerte Art und Weise. Blogs sind Software. Und diese Software kann jeder anwenden. Und deshalb ist, kann man auch nicht sagen, die Blogger, sondern die sind so ungefähr so einheitlich wie unsere Gesellschaft. Und entsprechend gibt es halt Menschen, die sehr gerne essen. Foodblogs laufen wie die Hölle. Das ist ein Bereich, der auch in Deutschland gerne von den klassischen Medien komplett übersehen wird. Faktisch aber ist es so, dass mittlerweile schon die ersten Top-Restaurants ein bisschen ärgerlich werden, weil die Zahl derjenigen, die mit einer Spiegelreflexkamera, ich mache das ja auch, im Sternrestaurant auflaufen, um das Essen zu fotografieren und hinterher drüber zu schreiben, nimmt halt wirklich auf eine deutliche Art und Weise zu.
Kurze Zwischenfrage, gibt es da Urheberrecht auf das Essen eigentlich? Auf so eine Komposition, ist das vielleicht auch geschützt? Darf man das so fotografieren?
Ich glaube, man darf, ja. Weil man fotografiert keine Person und das Essen hat man ja dann sozusagen gerade erworben.
Aha. Zusammen mit dem Blog kam von Ihnen der Hinweis, dass der Autor das am meisten via Twitter, Facebook und Blogs gelobte Rezept des Sommers entworfen hat. Zucchini-Cashew-Salat mit Parmesan, wie oft schon nachgekocht?
Einmal. Es ist großartig und es war wirklich so, dass mit einem Mal, ich glaube es war Miss Caro, die unter Blockgold bloggt und beim Futter ist der wunderbaren Jugendseite, eben schrieb, dass er ein ganz tolles Rezept und dann kam halt, er hat das auch gerade gemacht, super und irgendwann twitterte sie nochmal, wenn man ein Rezept dreimal macht, dann muss es ja wohl lecker sein und dann okay, machen wir jetzt mal und es ist saulecker.
Was ist denn die große Idee dahinter? Zucchini im Salat?
Das Pesto ist ein, das Rezept für das Pesto, also für die Soße ist echt saugeil. Und die Kombination von Zucchini, wenn man richtig gute Zucchini kauft, also nicht diese holländischen Wasserzucchini, zusammen mit den Cashewkernen, total klasse. Super Balkonessen.
Aber dazu einen schönen Weißwein. Sind Zucchini nicht geschmackstechnisch völlig überbewertet?
Ja, weil man wenig gute Zucchini bekommt. Also wie so oft beim Kochen und Essen ist alles eine Frage des Einkaufs.
Wenn ich jetzt ein Zucchini-Salat-Rezept suche und das in eine Suchmaschine eingebe, dann komme ich ja meistens zu bestimmten Rezeptsammlungsseiten und da wird mir dann einiges vorgeschlagen. Reichen die nicht? Warum braucht man Foodblogs?
Ein Foodblog lebt natürlich davon, dass man denjenigen, der es schreibt, einschätzen kann und deshalb sagen kann, okay, wenn der meinen Geschmack teilt, dann muss ich, dann weiß ich vorher, was ich da bekomme. Und das ist eben auch diese Mischung. Nur Rezeptblogs finde ich eigentlich auch nicht so richtig spannend, sondern ganz häufig gibt es dann halt Geschichten um diese Rezepte drumherum. Und es gibt ein großartiges Blog in den USA, das ist der Amateur Gourmet. Das ist ein Typ, der eigentlich, glaube ich, Jurist war und dann seine Midlife, also sehr jung, seine Midlife-Krise hatte und nicht wusste, was er machen sollte und nicht kochen konnte. Aber im amerikanischen Food Network eben die Show des italienischen Star, also amerikanischen, aber italienisch kochenden Starkochs Mario Batali sah und dann mit dem sozusagen angefangen hat zu kochen und der hat dann aus seinem Blog tatsächlich ein Unternehmen gemacht. Es gibt ein großartiges Buch, er arbeitet gerade am zweiten. Das Blog selbst hat eine substanzielle Leserschaft und er schreibt einfach unheimlich nett über Restaurantbesuche und was er erlebt, während er diese Rezepte zubereitet.
Ja, aber ich muss sagen, wenn ich ein Kochbuch kaufe und da sind mittlerweile in neumodischen Kochbüchern auch immer so seitenweise Aufsätze darüber, was das für tolle Rezepte sind und wie der Koch darauf gestoßen ist und so. Das interessiert mich überhaupt nicht. Also ich will nur das Rezept.
Da sind sie dann, glaube ich, aber auch eine Ausnahme. Also wie diese Geschichten erzählen rund um Essen, da sind wir in Deutschland ein bisschen zurück, aber man merkt einfach, dass es jetzt anfängt.
Ja, oder funktioniert das einfach in Blogs besser als in einem Kochbuch?
Nee, es funktioniert, also in Kochbüchern, glaube ich, funktioniert es auch. Es funktioniert aber genauso eben im Fernsehen beispielsweise. Das heißt, Rach der Restauranttester ist nichts anderes. Da werden Geschichten rund um Restaurants erzählt und hinterher betrachtet man Restaurants auch anders. Es ist ganz spannend zu sehen und ich glaube, das wird hier in Deutschland noch eine gesamte Entwicklung geben. Deutsches Essen kommt auf einmal wieder. Ja, also wir haben jetzt italienisch, asiatisch haben wir alles durch und mit einem Mal machen neue Restaurants, die aufmachen, egal ob in Berlin-Mitte oder in Essen am Baldeneysee, die haben mit einem Mal eine deutsch-österreichische Küche. Und das hängt sicherlich auch damit zusammen, dass die Menschen mit einem Mal begreifen, dass eben das, was sie im Supermarkt bekommen, halt irgendwie auch irgendwo herkommt und man sich auch fragen kann, woher kommt es? Und dann merkt man mit einem Mal, wenn man bei einem anderen Laden kauft und vielleicht ein bisschen mehr ausgibt, dass auch die Qualität sofort steigt.
Ein Plädoyer für die deutsche und die österreichische Küche von Thomas Knüver. Letzte Runde jetzt im Online-Talk von Die Radio Wissen und zurück zur Medien- und Netzpolitik. Der Mann, der die Tageszeitung regelmäßig beerdigt, hat ein Herz für Blogs abseits der medialen Öffentlichkeit, also abseits von den berühmten Seiten Netzpolitik oder Spreeblick. Auf welchem Gebiet, Thomas Knüver, verpasst man heute denn besonders viel, wenn man nur die klassischen Medien nutzt?
Na, dieses besonders viel, das kommt immer darauf an, was einen interessiert. Das heißt, wenn man sich für Stricken interessiert, es gibt tolle Strickblogs. Ich stricke jetzt nicht, aber diejenigen, die stricken, sagen mir, da sind ganz tolle Sachen dabei. Und wir reden genauso über eben Essblogs, Weinblogs und ganz spannend Modeblogs, die im Ausland und bei den Modekonzernen selbst inzwischen einen erheblichen Einfluss haben. Und da gibt es dann auch gleich mal einen Museumstipp im NRW-Forum in Düsseldorf, einem sehr
sehr coolen Museum, eine Einzelausstellung eines Modebloggers. Das hat es, so viel ich weiß, noch nie zuvor gegeben. Das ist der Style-Clicker Gunnar Hämmerle aus München, der eben Menschen, die sich individuell kleiden, auf der Straße fotografiert. Und das Ganze nennt sich Menschen des 21. Jahrhunderts. Ich habe vor 2 Tagen schon mal eine Preview gesehen und muss sagen, das ist eine Ausstellung, die spannend ist. Die ist nicht sensationell groß, obwohl es 1000 Fotos sind, aber mit der Art und Weise, wie sie arrangiert ist, ist es wirklich spannend. Und wenn man sich für Mode interessiert, dann sollte man definitiv mal ins NRW-Forum fahren.
Und was hat es mit diesem Strickblock auf sich, den Sie noch erwähnt haben?
Na, es gibt zig Strickblocks. Da gibt es Strickrezepte, Stricktipps, Modelle. Das ist halt für Menschen, die stricken. Und das ist halt was gerne übersehen wird von der Medienöffentlichkeit, also von den klassischen Medien. Die sehen halt eine Seite, da gibt es Stricktipps und sagen, wen interessiert das? Ja, die Menschen, die stricken. Und es gibt zahlreiche Blogs, die einfach entstehen, weil jemand ein Hobby hat und sich darüber austauschen möchte. Und da gibt es auch ganz tolle Seiten. Also zum Beispiel im Bereich Eishockey ist in diesem Jahr gestartet Starting Six, ein ganz junges Projekt, das so eine Mischung aus Blog und Online-Magazin ist. Da steckt einfach Herzblut drin und das macht Spaß, es zu lesen.
Aber Sie erwarten jetzt nicht von Ihrer Tageszeitung, dass sie Ihnen Strickanleitungen präsentiert.
Das ist genau der Haken mit der Tageszeitung. Nein, aber wenn ich mich für Stricken interessiere, dann will ich die irgendwo her bekommen. Und natürlich ist es so, dass zum Beispiel Zeitschriften ein unheimlich breites Spektrum auch schon abdecken, aber sie tun das dann natürlich, je kleiner das Thema, in umso längeren Abständen. Wenn ich mich aber für ein Thema besonders interessiere, wie zum Beispiel für den wunderbaren und ruhmreichen SC Preußen Münster, dann hätte ich am liebsten jeden Tag einen Bericht vom Training. Das können klassische Medien nicht liefern, weil sie eben die Kapazitätsprobleme haben.
Okay, das war ein Plädoyer für Strickblogs unter anderem. Wir lassen das so stehen. Hoffen, dass wir da auch noch eine Link-Empfehlung bekommen, die wir dann auf D-Radio Wissen natürlich auf unserer Seite entsprechend publizieren werden.
Ganz ehrlich, ja? Einfach bei Google Strickblogs eingeben. Es gibt eine Aggregatorseite, die alle aufsammelt.
Okay, wir werden das tun. Was passiert eigentlich, wenn das Publizieren im Internet einmal überhaupt nichts mehr Exotisches hat, wenn diese ganze Aura von Facebook, Blogs und so weiter verflogen ist? Kommt man dann zurück zu den Büchern, zum Radio, zum Fernsehen? Was glauben Sie?
Also
die Tageszeitung ist tot, das haben wir schon gehört.
Genau. Nein, ich glaube, dass die Mediennutzung insgesamt wird sich verschieben. Und zum Beispiel, wenn wir über das Thema Fernsehen reden, das Fernsehen wird sich auch verändern, weil wir kommen weg von dem, was man lineares Gucken nennt. Das heißt, ich bin nicht mehr an Sendezeiten gebunden.
Und das Radio? Können Sie uns Hoffnung machen?
Das Radio über Web ist ja prima. Also auch zum Beispiel über iPhone-App, das ist super. Das wird es halt auch weitergeben. Aber wir sehen ja mit Deutschland Radio Wissen. Auch da ist das Thema der weiteren Aufsplitterung definitiv gegeben. Das heißt, wenn ich im Bereich Musik bin, dann sind die Musikgeschmäcker mittlerweile sehr speziell und das muss man dann halt auch abbilden. Das kann man nicht abbilden, wenn man eben eine terrestrische Frequenz hat und wegen der Werbegelder um möglichst viele Hörer buhlt.
Bleibt das Erlebnis Radio hören, diese akustische Dimension, bleibt die einzigartig und wird nicht vom Internet irgendwie bedroht?
Naja, irgendwie wird sie ja schon bedroht, weil das Thema Podcast ist ja nicht nur ein etwas...
Ist Radio.
Das ist Radio. Das kann aber auch jeder machen. Und ich finde es eigentlich schade, dass es gibt tolle Podcasts, wo ich eigentlich sagen würde, ja Leute, das wäre aber auch was für die Radiosender. Und ein Austausch, der in Deutschland bisher nicht ausreichend stattfindet, ist, dass einfach klassische Medien sagen, da ist jemand, der macht seine Sache gut und den kaufe ich mir einfach mal ein. Da gibt es ja fast schon also Hemmschwelle.
Wie die FAZ das macht mit den Bloggern.
Genau so ist es. Ich glaube, das ist absolut ein Weg der Zukunft, weil von Seiten derjenigen, die das eben machen, gibt es ja keine Ressentiments gegenüber Medien, sondern das sind halt Medienkonsumenten und die kann man da auch prima ins Boot nehmen. Die Ressentiments sind eher auf der Seite der Journalisten.
Das lassen wir so stehen. Bis hierhin vielen Dank. Wir haben heute die Tageszeitung beerdigt, noch einmal dem Radio noch mehr Leben eingehaucht, über den Geschmack von Zucchinis gestritten. Ich bin weiterhin kein Fan davon und auch ein bisschen Netzpolitik gemacht. Das war die 2. Ausgabe des Kölner Online-Talks von D-Radio Wissen. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank unserem Gast Thomas Knüver von Indiskretion Ehrensache.
Vielen Dank für die Einladung.
Vielen Dank Thomas Reintjes von der Webschau.
Gerne.
Vielen Dank und einen schönen Sommer. Nicht nur im Netz wünscht Andreas Noll.